Liebe Gemeinde, der Predigttext heute an diesem Sonntag aus dem Alten Testament, dem Propheten Jesaja, Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Folgendes hat der Prophet im Namen Gottes auszurichten. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Liebe Gemeinde, ganz schön dicke Bretter, finden Sie nicht auch? Ganz schön dicke Bretter, die der Prophet Jesaja da gerade eben bohrt. Eine grandiose Welt, die er da beschreibt, in kühnen, in vielfarbigen Bildern, diese Zukunftsvision. Blühende Landschaften sind plötzlich dort zu sehen, wo es bisher noch trostlos war, und dort, wo es grün war, ja, das überbietet sich für Menschen, die im Land Israel leben, kein Wunder, dort soll es Wald geben. Freude und Jubel soll erklingen, wo Not und Krankheit bisher Leben zerstört haben. Die Menschen sollen hören, sie sollen offene Ohren haben, zunächst ganz einfach direkt die Tauben, aber auch die, die bisher taub waren für das Wort Gottes. Und auch die, die bisher blind waren im eigentlichen und übertragenen Sinn, sie sollen jetzt sehen und sie sollen eine klare Einsicht haben für das Wesen, die Werke des Gottes. Niedergedrückte machen plötzlich Luftsprünge. Sie freuen sich in Gott, dem Heiligen Israels, weil er unglaublich Neues schafft. Es soll keine Unterdrückung mehr geben und keine Gewaltherrschaft, kein Unrecht, keine Verleumdung. Es soll das Recht nicht mehr gebeugt werden. Keine Intrigen, keine Bestechung. Und es soll nicht mehr gelten, dass Geld und Macht die Welt regieren. Nein, Gerechtigkeit und Frieden legen sich wie über einen Glanz über Israel und die ganze Welt. Und gerade im Blick auf Israel verheißt der Prophet auch Großes. Israel soll nicht mehr beschämt dastehen. Es muss nicht mehr blass werden vor Schrecken über einen möglichen Untergang. Und zum Schluss noch das Allerbeste in dieser Vision von Jesaja, nur noch eine kleine Weile, nur noch eine kleine Weile, dann soll es soweit sein. Wie gesagt, dicke Bretter, ich höre wohl, allein ob mir wohl der Glaube reicht. Ein himmlisches Bild, das da in irdischen Farben vom Propheten gemalt wird, eine fantastische Ansage, oder? Ach, ich höre sie da in den Kirchenbänken schon seufzen und ich muss Ihnen gestehen, ich seufze da auch mit. Seit über 2500 Jahren hören, lesen wir solche Worte als Gemeinde Gottes und lassen diese Fantasien des Propheten ja an uns heran und lassen uns entführen in diese schöne neue Welt. Aber das ist es ja eben. Ist es eben vielleicht doch nicht nur eine Fantasiewelt? Und wie soll die uns heute hier und jetzt nützen im Jahr 2024, wo von dem all dem doch eigentlich immer noch nicht so arg viel zu spüren ist? Unsere Wirklichkeit heute sieht doch nach wie vor ganz anders aus. Gottes neue Welt, sein Friedensreich, es scheint so unerreichbar zu sein wie eh und je. In der Ukraine, in Syrien, in den Hungergebieten Afrikas, ich muss Ihnen das alles gar nicht sagen. Sie hören das ja selbst jeden Tag. Natürlich auch im Nahen Osten, um und in Israel herum. Und das Ganze nur noch eine kurze Zeit, wie der Prophet sagt, uns wird das Warten allmählich ein bisschen lange. Gewiss, noch stemmt sich die Natur, unser Planet Erde, noch standhaft gegen unsere gnadenlose Plünderung. Aber wie lange noch? Es geht ja eigentlich umgekehrt. Es wird ja eher auch in der Natur immer schwieriger und schlimmer als besser. Wie lange noch geht das ohne den Kollaps am Ende? Es sind weltweit immerhin 60 Millionen Menschen auf der Flucht und alle hoffen auf ein Ende des Schreckens und ein Leben in Frieden. Diese Wirklichkeit ist von dem, was der Prophet hier beschreibt, immer noch genauso weit entfernt wie bei den Menschen, die Jesajas Vision vor weit über 2000 Jahren zum ersten Mal hören. Das ist, liebe Gemeinde, unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist der erste Punkt, unsere Wirklichkeit. Und woher soll dann da Hoffnung kommen? Das zweite, unsere Hoffnung, mit Fragezeichen noch versehen. Ich möchte gerne mit Ihnen einen biblischen Szenenwechsel machen. Wie immer man auch diese Worte des Propheten datieren möchte, ich sage einmal ungefähr 700 Jahre später, nachdem Jesaja diese Worte gesprochen hat. Wir sind zu Zeiten des Neuen Testaments unterwegs, so wie es der Evangelist Matthäus im 11. Kapitel beschreibt. Dort geht es um Johannes den Täufer, uns wohl vertraut eine neutestamentliche Gestalt. Er hat auch geträumt von dieser neuen Welt Gottes. Und er hat deshalb, weil er diesen Traum, diese Hoffnung in seinem Herzen festgetragen hat, die Menschen zur Umkehr gerufen, ging in die Öffentlichkeit, hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Er wollte einfach diese Welt auf Gottes neue kommende Welt vorbereiten. Bald kommt der Messias, bald kommt der Retter, dann beginnt sie, Gottes neue Welt. Davon war er fest überzeugt. Und dann kommt, ja wer kommt? Dieser Zimmermannssohn aus Nazareth an den Jordan, den Johannes zumal ja kennt, man ist verwandt. Und doch setzt Johannes seine ganze Hoffnung auf diesen Jesus als Retter, mit dem die neue Welt anbrechen soll. Aber auch für Johannes sprechen dann bald die Macht der Fakten eine andere Sprache. Bald landet er im Gefängnis, vom Landesfürsten dorthin geworfen. Kein Recht, blankes Unrecht, immer noch gnadenlos zum Tod verurteilt. Und da wird auch dieser Johannes plötzlich unsicher, ob er wirklich auf die richtige Karte gesetzt hat. Und deshalb schickt er seine Freunde zu Jesus und lässt die noch einmal in seinem Namen fragen, bist du es nun denn wirklich, der kommen soll, mit dem diese neue Welt Gottes nun doch anbricht, oder müssen wir weiter warten? Und Jesus gibt ihm eine interessante Antwort. Er sagt zu ihm, ich übertrage, schau mal, Johannes, was gerade eben passiert. Jetzt, seit ich da bin, Blinde werden auf einmal wieder sehend. Und Taube hören wieder, ich verweise auf die Schriftlesung, die Martin Adler vorher vorgelesen hat, da werden plötzlich Taube wieder hörend, da werden Blinde sehend, Kranke werden gesund, Außenseiter erhalten durch Jesus ein neues Ansehen. Jesus verweist auf die Heilungswunder, die er an Kranken, an Menschen mit Handicap vollzieht. Und Jesus bringt diese zeichenhaften Heilungswunder, die er begeht, mit diesem alten Prophetenwort aus dem Predigttext mit den Worten aus Jesaja in Verbindung. Jesus zitiert sogar Teile unseres Predigttextes in diese Antwort an Johannes, der im Gefängnis sitzt und nachfragen lässt. Jesus zitiert unseren Vers 18, zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Wir hören daraus den Anspruch. Johannes hat es auch verstanden. Jesus bezieht diese Worte des Propheten auf sich. Jesus sagt nicht mehr und nicht weniger als dieses. Johannes, jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt es. Dieses alte Prophetenwort, von dem man jahrhundertelang nichts gesehen hat, jetzt fängt es mit dem Wirken Jesu an. Die Verheißung beginnt wahr zu werden. Gott handelt, Jesus tut genau das, was hier angesagt ist. Er ist der kommende Messias, der Erlöser, auf den die Welt wartet. Das Prophetenwort weist ihn aus und bestätigt ihn. Gewiss, liebe Gemeinde, noch sind die Werke Jesu erst zeichenhafte Anfänge. Es sind auch durch das Wirken Jesu nicht alle Taube hörend geworden und alle Blinden sehend, zur Welt damals von Jesus nicht und auch heute nicht. Es ist erst ein zeichenhafter Anfang, aber dieser Anfang in Christus ist gemacht. Und durch Jesus erfüllen sich auch weitere prophetische Worte des Propheten Jesaja. Wir lesen ja später in diesen vorher schon zitierten Gottesknechtsliedern, dass der Knecht Gottes stellvertretend für die Krankheit, die Schuld der Welt stirbt, dass er Unrecht und Schuld überwindet, die Wunden meines Lebens heilt. Und genau das vollzieht sich dann ja durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung am Ostermorgen. Jesus kann das jetzt schon mit Fug und Recht sagen, mein Gott, mein Vater ist ein Gott des Lebens, der nicht will, dass Leid und Tod regieren. Er will die Veränderung, er will den Wandel, er will das Neue und er bewirkt es auch. Es läuft alles auf seinen neuen Himmel und seine neue Erde zu, so wie es der Prophet in seinen kühnsten Visionen schon sieht. Aber noch greift Gott nicht einfach dem Rat in die Speichen. Noch nicht. Noch dreht er an einer ganz anderen Schraube, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Denn den Menschen, die durch Christus mit Gott versöhnt werden, den Menschen, die Christus nachfolgen, den schenkt er seinen Geist. Er verkörpert sich sozusagen, inkorporiert sich in den Menschen, die ihm nachfolgen, mit seinem Geist, damit sich durch das Volk Gottes etwas ändere in dieser Welt. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, prophezeit schon der Prophet Hesekiel. Ein neues, mitfühlendes Herz schenkt Christus und einen neuen, wachen Verstand, der uns die Augen und die Ohren öffnet für das Wirken Gottes in dieser Welt und uns in die Lage versetzt, umzukehren und in der Nachfolge Christi ein neues Leben beginnen zu dürfen. Ein Leben, das uns in ein neues Verhältnis setzt zu Gott, in ein neues Verhältnis zu unseren Mitmenschen, zu unserer Welt und auch zu uns selbst. Durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, tragen wir also als Gemeinde der Kinder Gottes, christlichen und jüdischen Glaubens, schon etwas dazu bei, dass etwas von dieser großen Vision des Jesaja in dieser Welt zeichenhaft deutlich wird. Denn Jesus schickt uns dann gerade eben uns Christen als Friedensstifter in diese Welt hinein, als diejenigen, die diejenigen trösten, die vom Schicksal gebeutelt sind, als Hilfe für die Schwachen und die Heimatlosen, für die, die flüchten mussten. Er schickt uns als die, die ihren Beitrag für eine gerechte und solidarische Welt leisten und die auch einladen natürlich zum Glauben an Jesus Christus. Der Anfang ist also schon gemacht und Christus selbst ist sozusagen Bürge dafür, dass sich diese Zusagen des Propheten einst auch ganz und vollkommen erfüllen werden. Deshalb, liebe Gemeinde, zum Ersten unsere Wirklichkeit, die uns manchmal noch so wenig hoffnungsvoll stimmen lässt. Nun eben das Zweite, unsere Hoffnung. Noch ist es eine Hoffnung, aber sie beginnt sich bereits zu erfüllen. Noch das Dritte, unsere Zukunft. Unsere Zukunft. Kennen Sie, liebe Gemeinde, Charlie Brown, diesen leicht depressiven Unglücksraben, dem scheinbar nie etwas gelingt? In früheren Jahren gab es eigentlich keine Zeitschrift ohne einen Cartoon, eine Bildergeschichte von Charlie Brown. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Mittlerweile füllen seine Bildergeschichten ganze Bücher. Einer, der immer seine Sicht der Welt zum Besten gibt. Es gibt eine Bildergeschichte von Charlie Brown, da steht er mit richtig hängendem Kopf da, also richtig den Kopf gesenkt, das Kinn auf der Brust. Seine Schwester Sally ist es immer, die mit ihm die Dinge der Welt, die großen und kleinen Fragen bewegt. Und seiner Schwester Sally erklärt Charlie Brown in dieser Bildergeschichte: So stehe ich da, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine bestimmte Haltung einzunehmen, erklärt er seiner Schwester. Das Verkehrteste wäre, dann aufrecht zu stehen, mit erhobenem Kopf. Nein, auf keinen Fall, denn sonst fühlst du dich sofort besser. Wenn du also auch nur ein bisschen Vergnügen an deiner Niedergeschlagenheit hast, dann musst du so stehen. Und er zeigt sie nochmal, Kinn auf die Brust. Charlie Brown ist nicht dumm. Er möchte seine Niedergeschlagenheit ein wenig kultivieren. Und deshalb weiß er, dazu muss ich den Kopf senken. Denn wenn ich den Kopf hebe und aufschaue, dann fühlt man sich gleich besser. Und das will er in diesem Augenblick überhaupt gar nicht. Er will seine Niedergeschlagenheit auskosten. Also, wenn man schon den Kopf hängen lässt, dann auch richtig. Immer schön nach unten sehen, auf die zitternden Knie und auf die Füße, als sozusagen auf den eigenen unsicheren Standpunkt. Am besten also bleiben, wo man ist und wie man ist. Jede Veränderung könnte es ja mutmaßlich schlechter machen. Und das will Charlie Brown auch nicht. Das heißt, irgendein Zipperlein findet sich immer. Und wenn wir uns nicht anstrengen, wenn wir uns richtig anstrengen, dann geben wir immer ein ganz überzeugendes Bild unseres Jammers und unserer Unzufriedenheit. Davon ist Charlie Brown überzeugt und ich finde, er hat recht. Wir müssen uns nur ein bisschen Mühe geben. Dann gelingt uns das immer. Und manchmal denke ich uns Deutschen besonders gut. Und wenn es gar nicht hilft, dass wir uns niedergeschlagen fühlen, dann müssen wir halt einen Moment an Wladimir Putin denken oder an Donald Trump oder an sonst irgendwelche Gestalten in der Weltgeschichte, die diese Welt auch nicht besser machen, oder an den Klimawandel oder sonst was. Dann wird das schon was mit der professionellen Niedergeschlagenheit und dann nicht ohne Grund. Aber Charlie Brown und wir mit ihm können uns dabei nicht auf Jesaja berufen. Denn Jesaja entwickelt ein Gegenbild. Er sagt zu seinen Zuhörern: Ihr, Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein, schaut nicht an euch herunter. Guckt nicht immer auf eure Bedenken und pflegt und kultiviert nicht die Flut eurer dunklen Gedanken. Klammer auf, wenn ihr einmal weltweit betrachtet, seht, wie es euch geht im Vergleich zu anderen, habt ihr eigentlich überhaupt gar keinen Grund, Klammer zu. Die Zukunft, sagt Jesaja, kann man nicht in den eigenen Schuhspitzen erkennen, sondern Kopf hoch. Gottes neue Welt kommt, ein Anfang ist schon gemacht, ihr habt doch Grund zur Hoffnung. Und dann lebt doch auch entsprechend. Hoffnung heißt, hat mal ein kluger Mann oder ein kluger Mensch gesagt, Hoffnung heißt mehr sagen, als man sagen kann. Das, was ich hier heute und jetzt erlebe und sehe, das kann ich sagen. Aber Hoffnung heißt mehr sagen, als man sagen kann. Gerade, liebe Gemeinde, hier im Gottesdienst halten wir nach der Zukunft Gottes Ausschau und sind deshalb gerade auch hier im Gottesdienst miteinander Menschen, die mehr sagen, als man sagen kann. Mit jedem Lied, das wir gerade vorher auch gesungen haben, mit jedem Gebet und jedem Text, auf den wir hören. Gerade hier sind wir ein Gegenbild zu Charlie Brown. Wir ergötzen uns nicht an unserer Niedergeschlagenheit und der vermeintlich schlechten Lage in der Welt, sondern wir schauen auf Christus. Und gerade deshalb, weil wir auf Christus schauen, schauen wir auch auf andere. Das gehört zusammen. Wir denken an sie, wir hoffen und beten für sie, weil das Christus auch gemacht hat. Und so feiern wir gerade im Gottesdienst, aber auch sonst schon im Voraus und zeichenhaft, was Gott einst in der Weise verwirklichen wird, wie es Jesaja in seiner großen Vision schon beschrieben hat. Manchmal wird Christinnen und Christen ja auch vorgeworfen, sie würden solche Hoffnungsbilder propagieren, aber sonst nur beten und nichts sonst zur Welt beitragen, damit es besser würde. einfach die Hände stattdessen in den Schoß legen. Dazu denke ich zum einen, beten ist immer noch besser als jammern. Aber zum anderen bin ich davon überzeugt, wer betet, wird immer auch bewegt dazu, die Hände zu öffnen, die Dinge in der Hand zu nehmen und mitzuwirken und mitzuhelfen. Anders geht das gar nicht. Beten ist immer etwas, was auch in Bewegung setzt. Das kann gar nicht anders sein. Deshalb, liebe Gemeinde, beten wir weiter, hoffen wir weiter und handeln wir weiter und immer noch mehr, um einfach dazu beizutragen, mit der Hilfe des Geistes Gottes, dass diese Welt ein Stück lebenswerter wird. Wir tun es hoffnungsvoll und fröhlich, denn wir wissen das mit Jesaja und halten daran fest und lassen nicht los, wohlan, es ist nur noch eine kleine Weile. Amen. Und liebe Gemeinde, wenn wir Christus in Brot und Wein empfangen, dann wird uns das ja auch deutlich. Und deshalb jetzt unser nächstes Lied schon als Überleitung zum Abendmahl. Kommt mit Gaben und Lobgesang im Gesangbuch 229. Liebe Gemeinde, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Er verspricht das uns und er sagt, wer die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das wird sich jetzt hier in dieser Kirche auch so vollziehen. Was für ein Geschenk. Christus ist gegenwärtig. In Brot und Wein, als Geheimnis des Glaubens, in, mit und unter Brot und Wein ist Christus gegenwärtig. Mit dem, was er gewesen ist, als der irdische Christus, mit dem, was er vollbracht hat am Karfreitag und am Ostermorgen. Er fügt uns als Gemeinschaft zusammen, der Brüder und Schwestern. Und er weist das schon damit auch hinaus auf dieses große Mahl in der kommenden Welt Gottes. Also auch hier dieses große Hoffnungsbild, das der Prophet Jesaja auch schon kennt. In diesem Sinne lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein. Jeder ist heute hier eingeladen. Das gilt auch für euch Konfirmanden. Jeder ist eingeladen. Keiner muss, keiner soll sich gedrängt fühlen. Sie werden das für sich selbst entscheiden können. Wir laden auf jeden Fall sehr herzlich dazu ein. Ich will Ihnen das kurz noch praktisch sagen, bevor ich die Einsetzungsworte spreche, wie wir das machen. Ich freue mich sehr, dass die Gerti Kehrer, Eva Maria Kern und Martin Adler bei der Austeilung mithelfen werden. Wir möchten Sie bitten, in Gruppen nach vorne zu kommen. Heute ein bisschen schwierig, es ist gerade so von der Anzahl so zwischen 2 und 3 Gruppen. Ich glaube, wir machen einfach 3 Gruppen, dann werden die Gruppen etwas kleiner. Ich möchte einfach in der ersten Gruppe einfach alle bitten, die rechts und links vor dem Mittelgang sitzen, wenn Sie bitte nach vorne kommen. Und in der zweiten Gruppe dann vielleicht diejenigen, die in den ersten drei Bänken dann nach hinten sitzen. Und in der dritten Gruppe alle, die dann noch weiter hinten sitzen. Auch gerne die von der Empore. Greifen Sie bitte zu einem Becher, wenn Sie hier nach vorne kommen. Stellen Sie sich hier einfach unten vor den Treppen auf. Wir kommen dann bei Ihnen vorbei. Und dann nach dem Empfang von Brot und Wein gehen Sie bitte an den Seiten jeweils zurück, stellen die Becher wieder ab und setzen sich wieder an Ihren Platz. Danke, lieber himmlischer Vater, dass wir uns den Blick haben weiten lassen dürfen, ändern lassen dürfen, weg von uns selbst hin auf dich, auf deine Zukunft und auch auf deine Gegenwart, Herr. Damit gehen wir gestärkt und zuversichtlich in unseren Alltag zurück in das, was diese Woche uns bringen wird. Wir wissen es noch nicht, du weißt es und das ist gut so. Danke, Herr, für das, was wir gleich noch von Simon Thälmann hören werden, was er uns noch zu berichten weiß von seinem Missionseinsatz im Kongo und in Kenia. Danke für alles Durchtragen in diesen Monaten seines Einsatzes, für alles, was er auch im Dienst für dich dort an Gutem hat bewirken können. Schütze du ihn auch für die Zukunft und alle, die er dort zurückgelassen hat. Wir denken heute bewusst auch mit ihm und durch ihn stellvertretend auch an unsere Gomaringer Missionarinnen und Missionare. Wir beten, Herr, für alle, die heute oder in diesen Tagen noch unterwegs sind. Begleite du sie, schenk du ihnen gute Erholung und bring du sie einfach gesund wieder zurück. Wir denken, Herr, an die Menschen, die ganz andere Sorgen und Probleme haben, an deine verfolgte Gemeinde weltweit, an diejenigen, die heute nur unter großen Gefahren sich vielleicht versammeln oder nicht einmal dieses. Herr, erbarme du dich und steh du ihnen bei. Herr, und auch in diesen Tagen trauern wir um Menschen. Wir beten für die Angehörigen, Herr, die Angehörigen von Heini Brandt, aus der Annette-Kolb-Straße, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Die Trauerfeier am Mittwoch, den 6. September um 11 Uhr in unserer Friedhofshalle. Wir denken an die Angehörigen von Irene Koch, geborene Vollmer aus der Hinterweilerstraße, die im Alter von 71 Jahren verstorben ist, die wir am Donnerstag, den 7. September um 15 Uhr hier in der Kirche verabschieden. Herr, wir danken dir für das, was du dieser Welt durch diese Menschen geschenkt hast und vertrauen darauf, dass du Trost und Hoffnung schenken kannst. Denn wir wissen, wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten, Herr, auch für unser Hochzeitspaar, das sich kommenden Samstag hier das Jawort geben wird. Rebecca Haas und Daniel Schumacher um 14 Uhr in unserer Kirche. Wir freuen uns mit den beiden über diesen besonderen Tag. Danken für die Geschichte, die die beiden schon haben und für diese große Zukunft unter deinem Segen, die vor ihnen liegt. Begleite und behüte du sie, Herr. Und alles andere, was uns sonst bewegt, worum du ja auch weißt, das sagen wir dir, indem wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Wir singen noch einmal 10.000 Gründe.
Dich.